Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zum dritten Teil von unserer 20. Jubiläumsfolge von Nerdcast. Und auch diese Folge gibt es zum speziellen Anlass als Videofolge. Geht einfach auf YouTube, gehen die Nerdcast, der Swiss Metal Podcast, und ihr findet uns. Und in der dritten Folge immer noch mit unseren zwei Supergästen, dem Schmier von Destruction und dem VO-Pulver von Gurt, von Poltergeist oder auch von Messiah. Jo, und ich kenne die beiden schon auch ein bisschen länger und darum habe ich versucht, vielleicht ein paar Fragen zu stellen, die auch nicht ganz so alltäglich sind. Fragen, die mich interessieren und irgendwie immer vergessen, die beiden zu fragen. Fragen, die hoffentlich auch euch interessieren. Fragen, die vielleicht auch ein bisschen banaler sind. Darum auch Titel von dieser Folge: From Thrash to Trash. Also viel Spass euch. Es ist eine sehr unterhaltsame Folge, habe ich wenigstens gefunden. Schaut es euch an auf YouTube und eben nochmal im Namen von uns allen drei Hosts, dem Fran, dem Philipp und von mir, danke, danke vielmal euch, dass ihr uns treu bewiesen habt während diesen zwei Jahren, wo wir jetzt den Podcast schon machen. In der Folge jetzt ist der Sound nicht ganz so gut. Das war ja bei der letzten Folge schon so gewesen. Das hat damit zu tun, weil wir einfach noch nicht ganz so am Start sind mit diesen Videofolgen. Aber auch dort werden wir daran arbeiten. Und ich glaube auch nicht, dass das letzte Mal war, dass wir das auf Video machen. Aber egal, da kommt sie, der letzte Teil von unserer Jubiläumsfolge «From Thrash to Trash». Viel Spass!
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.
Also, ich bin bekannt in dem Podcast, also ich bin der einfache Teil im Abhandeln.
Ja, jetzt.
Das ist ein wirklich interessanter Teil, meinst du?
Ja, genau. Nein, nein.
Und wir kennen uns ja alle lang.
Wir kennen uns alle vom Atlantis, ja.
Wahnsinn.
Darf man auch sagen, also da haben wir in Bern eigentlich ein
Kanzler. Und von unserem Proberaum.
Und von unserem Proberaum.
Anscheinend.
Anscheinend.
Jetzt die meisten Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die kann ich nicht stellen. Das machen wir wohl
auch
nicht.
Ja, auf den Keks gewichst haben wir auch nicht, oder?
Nein,
ich habe
Sachen, die
ich wundernehme,
Sachen, die trivial sind, aber ich
bin interessiert an so
Shit.
Was ist denn das erste Album, das du gekauft hast überhaupt?
Mein erstes.
Was du dir erinnern magst?
Das allererste.
Ja.
Status Quo, Double Life, war mein erstes. War mein erstes.
Selber gekauft, vom eigenen Sack?
Selber gekauft. Und dann habe ich, hab ich später Kiss, Dress to Kill kriegt auf Weihnachten.
Okay, look jetzt.
Das war die zweite Schiebe.
Jetzt daher, oder?
Ja, ja.
Jetzt kannst du das entweder toppen oder du kackst jetzt ab. Schauen wir mal.
Also meine erste selber gekaufte Platte war Kiss Destroy.
Okay, gut.
Und nachher dann war es eine Kassette, Kiss Unmasked.
Okay.
und ich habe hab Rock'n'Roll nur entdeckt, weil mein Vater Jailhouse Rock hat als Single. Mhm. Und ich habe irgendwie immer die Singles, das ist ja die Märchenplatte, habe ich dann irgendwann mal die Rock'n'Roll-Platte und dann war so Peter Kraus, so Rock'n'Roll, und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber cool, und dann kam aber Jailhouse Rock. Und das hat dann, ich so, was ist das? Und dann so, Rock'n'Roll, oh, Rock'n'Roll.
Okay. Wahrscheinlich bist du nicht mit Rock'n'Roll eingestiegen, hast du wahrscheinlich auch noch in der Hörspiel Hui Bu, das Schlossgespenst.
Ja, Hui Bu, das Schlossgespenst.
Hui Bu ist eigentlich Kult, oder?
Nein, das sind auch alle gehört. Das war der Klassiker.
Nein, bei Hui Bu bin ich dabei, also Hui Bu ist sowas von Metal eigentlich.
Da gab es diese coole Sprecher mit den tiefen Stimmen. Wie hieß denn der nochmal? Der
irgendwie auch nicht gewusst, gewusst, dass du das kennst, aber wollen wir es nicht drüber gehen. Ja, also, komm. Also, das peinlichste Album, das du daheim hast.
Das peinlichste? Wahrscheinlich diese eine geile Madonna-Schiebe, wo Frozen drauf war.
Okay, aber dann ist sie geil eigentlich.
Ja, die ist gut halt,
okay.
Ja.
Du?
Das ist ein harter Kampf zwischen Wham! Und Nena 99 Luftballon.
Okay. Und welche davon ist gut?
Ja, das ist auch.
Also, Wham ist schon hardcore.
Ja, die habe ich, ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, in der Grabbelkiste gesehen und hat damals mit so einer Frau.
Hast du Last Christmas gehört?
Nein, das ist die erste gesehen, bevor Last Christmas.
Okay.
Aber es ist schrecklich. Also, ich glaube, Wham ist schlimmer als vom
Song. Oh je, auf jeden Fall.
Mal
99 Luftballon kann man nicht durchgehen. Ja,
also, gibt es ein peinliches Album, das du hast und gut findest, richtig geil findest? Nein, das habe ich nicht gefragt, aber einfach irgendeins, das du So.
Ja, wahrscheinlich Diamanda Galas.
Das ist aber schon cool. Okay.
Ja, aber das, wenn ich das daheim aufgelegt habe, dann haben die Frau und Kind rausgenommen gefunden. Mach das aus! Ja. Ich krieg mir Angst.
Ist ja befremdlich, aber das soll sie sein.
Ich habe die live gesehen, in der Kaserne zu
Post. Hast du auch gesehen?
Ja, ja. Was kommt am Schluss mit Blut?
Ja,
ja. Und haben einfach kotzen und
yeah,
so.
Yeah,
so
yeah.
Ja, Metal!
Geil!
Das ist das intensivste Konzert.
Eben, da kommt jetzt schon einiges. Wow. Hast du auch so ein Album? Peinlich, aber du hast gesagt Madonna, aber ja. Eins, was du findest.
Also ich habe nie gekauft, wenn, also Sachen, die ich nicht gut fand, habe ich nie gekauft. Halt. Deswegen.
Das ist gut, alles gut.
Also, ABBA, habe ABBA gekauft irgendwann mal. Mhm. So, ich habe irgendwann mal so Best of ABBA gekauft. Weil das so Teil von meiner Jugend war. ABBA war so auf eine von den ersten Bands, die man gehört hat. Mhm. Und irgendwann habe ich mir so ABBA gekauft, so als, so als nostalgische Erinnerung.
Ich hatte einen So Long Song. Kennt ihr den So Long von ABBA? Das habe ich wirklich den absolut härtesten Song gefunden, 1977. Mhm. Noch ist Power Rage AC/DC und ich habe gemerkt, okay, es geht auch an. Ich habe das so hart gefunden, brett hart.
Als Kind.
Also Rock'n'Roll ein bisschen halt.
Ja, ja.
Bin ich mit meinem Vater, also mit meinem Bruder und meinem Vater am Sonntagmorgen früh shoppen in irgendeiner Beiz und dort hat es eine Jukebox gehabt und die haben dann immer so die Singles ohne Hülle für einen Stutz oder so verkaufen, das haben wir dann auch ein Geschenk gekriegt. Und da hat es schon ein paar Sachen drin. Ja, eben so. Wie hat er geheißen? Der Boy George, Culture Club.
Nach diesem Song haben wir Destruction gegründet.
als Protest oder als Antwort?
Als Antwort, als Protest, ohne Scheiß. Das war die Spitze des Eisbergs, muss ich sagen. Das war diese Popper-Zit.
Ja, genau.
Wir hätten es damals Popper genannt.
Ja, ja.
Und da war vorbei, dann war bei uns vorbei, so, das, jetzt, wo geht's an? Und
dann das
ist aber
ein bisschen.
Dein
Ende. Eigentlich muss ich ja dankbar sein, dass es ihn gab, weil ohne ihn hätte es Spending gegeben, wahrscheinlich. Ja.
Ah, das ist, ja gut, ja, machen wir das weiter.
1977 hat es noch Smokey gegeben.
Ja, ja. Obwohl, die habe ich noch cool
gefunden. Das war nicht so schlimm, das mache ich schon. War okay.
Sweet
war super. Sweet hat anscheinend Sweet im Studio nichts selber eingespielt. Alles Studiomusiker.
Sweet. Sweet-Fraktion und der Bay City Rollers-Fraktion gesehen.
Ich war Bay City Rollers.
Oh, wow.
Habe aber Sweet dann auch entdeckt halt. Ich habe damals das Starschnitt gehabt aus Bay City Rollers. Yeah. Und dann habe ich aber Sweet entdeckt, weil die waren dann plötzlich noch härter halt. Ne?
Yeah.
Und dann haben auch so cool ausgesehen, so Glam und so. Ne?
Einfach noch ohne Patronen gut.
Genau, ohne Patronen. Aber auch schon Spandex.
Auch schon
mega.
Und dann in Deutschland hat es noch
Teens. The Teens. Und der Typ,
Robby Bauer.
Und der hat eine Flying V-Gitarre gehabt.
Stimmt. Ja. Uwe Farnkrog Peterson ist nachher mit nicht Kings X, sondern mit dem Jean Beauvoir von Plasmatics. Hat der Uwe Farnkrog Peterson.
Ja, stimmt.
Voodoo Queen.
Oder?
Also, jetzt haben die ja nie aufgehört, Platten kaufen. Das finde ich ja gut, weil ich habe mal alle irgendwie entsorgt oder verkauft und so weiter.
Ich habe einen Teil vercheckt, wenn ich Geld gebraucht habe.
Einfach Frage: Remaster oder Original?
Original.
Kommt drauf an. Also, eigentlich Original, aber so ein paar Remaster bis so schlecht klingende Platten sind ganz geil.
Ja.
Zum Beispiel?
Also, Release vom Agony für uns.
Ganz uneigennützig.
Der hat Erg Remastered hier.
Oder ein Crackbrain, da habe ich glaube auch noch viel vom Paul rausgekriegt. Nein, also auf Vinyl finde ich, ist fast immer das Original besser. Aber auf CD gibt es schon Sachen, die Remastered sind. Weil damals hat man einfach die Masters, also einfach 1:1 überspielt von Platten auf CD und das hat meistens nicht funktioniert.
Und wenn es um System geht bei Platten, ich meine, da ist auch wirklich sehr viel. Bei daheim wohnt sind wir wie im Europapark als Hochfan. Also, kann man denn sagen, in dem Fall früher ist alles besser gewesen?
Nein. Auf keinen Fall. Nein. Das würde ich nicht sagen. Es war eine tolle Zeit, weil es war Zeit des Aufbruchs.
Mhm.
Zeit der Innovation, Zeit fürs Neue.
Mhm.
Und aber dass alles besser war.
Also du bist Musiker, was du früher für Instrument oder Amps hast müssen kaufen, weil es gar nicht anderes geht. Was du heute für eine Auswahl hast. Wenn du da fast Musik, also von dem her, das ist schon mal viel besser. In Sachen Musiker in einem Studio,
Früher musst du durchspielen. Ein Schlagzeuger früher musst du durchspielen.
Und die Leute am Mischpult, die haben sonst irgendwie so Pop oder Jazz gemacht und die haben auf nur die Augen verdreht, wenn du bei deinem Lärm gekommen bist. Und das hätte nie so da irgendwie sein sollen. Oder, oh nein, das kann man nicht machen, das ganz rot, das übersteuert. Und so. Ja, aber das soll ja so. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, was auch, als ich mal irgendwie meine Gitarre eingestöpselt habe, mache Mikrofon verdreht, ich mache Eierkorn. Also, oh yes, es geht, oh, die Frequenz, oh nein, das ist viel zu viel. Und das muss so tun, hat irgendwie Motor laufen, legen so eine Keyboard zusammen und haben gesagt, was, das ist aber keine Gitarre, das ist ein Keyboard. Ja, aber nein, das geht nicht. Und ich so, hast du schon mal irgendeine Rockgitarre gehört? Nein.
Also keine schwerste Nostalgie
mehr? Nein. Okay.
Also faktisch tatsächlich, dass in den 80er war es extrem schwer, in Europa Metal zu produzieren. Und es hat ja schon, mittlerweile kommen die größten Produzenten aus Europa, Andy Sneap und so weiter. Das heißt, es hat sich schon viel da. Und Amerikaner konnten halt schon immer mit Rockmusik umgehen. Die haben schon früh gute Rockmusik produziert. Deswegen waren die uns auch voraus damals, Anfang der 80er.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, Andy Sneap, da waren wir schon fast im Studio. Jetzt gehen wir mal ins Studio bei euch zwei, um Platten aufnehmen mit dir als Distraction oder mit Gurt oder Poltergeist. Tut man da jammen? Oder sind die so, tun die Songs schreiben und heisst, hey Jungs, das ist immer gerade das Album? Oder wie muss man sich vorstellen? Wie machst du eine Platte?
Mittlerweile, so wie es gerade gesagt ist, ich mache die Songs und wir schauen sie dann schon mit der Band an und der Drummer kann dann seine eigene Idee bringen. Also es ist nicht ein Stein gemeißelt, aber es ist effektiv von der Zeit aufwand, weil die Zeit wie früher, dass man dreimal in der Woche im Proberaum geht, um an Songs zu arbeiten, die hast du irgendwann im Alter einfach nicht
mehr. Die hat auch keinen an der Band halt. Ja,
also ist das aus Not? Also im Sinn von, du bist der, was macht, was die Energie hat?
Ja, Effizienz. Okay. Also bei uns auch so, ich komme ins Studio und wir machen die meisten Demos mit dem VO, wir nehmen gleich alles als Demo auf und verbessern das Demo dann, bis es platt ist. Okay. Das heißt, gehen wir zum Schlagzeuger und dann bringt jeder sein Zeugs ein.
Aber es bringt schon jeder etwas?
Ja, natürlich, klar.
Also es ist nicht der Ego-Trip, Schmier, Ego-Trip,
VO. Also meine Jungs, die können contributen. Also der Martin hat auch auf der neuen Platte einen Song geschrieben, fast komplett allein, aber ich habe ihn noch ein bisschen assistiert. Und sonst, wer gute Idee hat, kann sie bringen. Aber natürlich ist das so, dass ich weiß, wie die Band klingen muss. Mhm. Und wo das Destruction mal so bergab ging, da gab es dann vier Kapitäne und dann ist das Schiff gegen die Wand gefahren.
Also zweimal Kapitän, aber der Skipper darf schon auch noch ein bisschen.
Ja, das ist ja wichtig auch.
Vor allem, wenn jetzt ein anderer Gitarrist oder von mir ist auch ein Drummer, der ein bisschen Gitarre spielen kann, einen Song bringt, dann kann er das gerne machen. Aber eben in dem Moment, wenn ich muss darüber singen muss, jetzt bei Gurt, dann muss ich natürlich schon schauen, dass es auch Sinn macht für mich, dass ich da überhaupt
drüber singe. Wir wissen doch alle, dass Gitarristen keine Gesangsriffe schreiben können, oder?
Das stimmt überhaupt
nicht. Also, du singst doch auch. Aber du singst doch auch.
Ja, du bist das drunter.
Ja. Du singst auch. Er singt auch. Aber so reine Gitarristen, die komponieren die geilsten Riffs, aber da kann man nicht drauf singen meistens.
Ja.
Das ist so, ja.
Also gut, dann haben wir das erklärt. Dann nehmen wir mal an, ihr könntet jetzt wählen, mit wem ihr gerne einen Song schreiben würdet. Mit wem würdest du gerne einen Song schreiben? Also tot oder lebendig?
Tot oder lebendig?
Ich weiß es.
Mit dir?
Rob Halford! Rob Halford!
Also ich finde, immer wenn wir zusammen Songs schreiben, das ist hure geil gewesen, weil irgendwie so. Es ist nie irgendwie so von wegen.
Liebesbekundung.
Ja. Nein, es ist nie darum gegangen, von wegen, das ist von mir, das muss so und so, sondern es ist immer offen gewesen und man hat die gegenseitige Idee gut gefunden. Ja, und jetzt von wegen von früher, tot oder lebendig, weiß auch nicht.
Ich nehme das mal, lassen wir das so stehen. Du hast gesagt, du weißt.
Halford, natürlich. Rob Halford. Also.
Hast du ihn mal getroffen?
Ich habe ihn leider nicht getroffen. Also ich habe ihn schon ein paar Mal so gesehen, aber ich kann ihn nicht an. Ich bin ja nicht so der Typ, der so.
Warst du Starstruck, wenn du jetzt ihn vor.
Wahrscheinlich schon. Es war auch super nett hier und so auch. Ja.
Okay.
Ich habe ein paar Mal so gesehen und dann denke, oh, der Rob und so cool, aber ich bin nicht angegangen. Und ich kenne halt auch die Storys auch über den Andy Sneeper und so. Und was ich halt beeindruckend finde, ist auch, dass er halt wahnsinnig immer noch singt für sie Alter und dass er halt auch immer noch Hooklines schreibt. Er schreibt Hooklines, ja. Wo der Ripper in der Band war zum Beispiel, haben sie zwei Platten gemacht ohne Hooklines. Weil die Songwriter war die gleiche, aber Halford war weg halt. Ne? Aber also ich sage, Halford ist so also einer der absolute Goldmusiker halt, die wirklich auch mal ein paar Jahre mal struggelten mit der Stimme und so. Ne? Ja. Also Snip hat mir erzählt, dass sie vor der Firepower stundenlang all die Platte gehört haben erstmal, bevor sie die neue Platte geschrieben haben. Und das Snip dann auch gesagt hat, hey, lass uns mal ein bisschen ihn hören nochmal und so. Und
also das Rick Rubin im Prinzip bei Black Sabbath.
Ja, ja, also glaubt sich auch, das vergisst man ab und zu, dass man sich halt auch automatisch von den Roots entfernt, wenn man nicht aufpasst. Halt.
Das passiert. Machst du das auch? Also weißt du, dass du irgendwie, machst du eine Platte, wo du auf eine Art ein bisschen kalkuliert, weil du weißt, Fans wollen ja noch so einen Song oder so.
Ja, wahrscheinlich macht man das schon unterbewusst, dass man sagt, okay, ne, also man hat so gewisse Roots, die sind einfach da und dann kommt schon mal ein Riff, das klingt dann halt nach. Dann denkt man so, kann man das jetzt nehmen oder ist das jetzt Trademark oder ist es Selbstkopie? Aber am Ende des Tages, wenn du dich nicht selbst kopierst und klingst wie eine andere Band, dann will es auch keiner
genau,
halt. Ne?
Genau.
Du musst halt so den Mittelweg finden, dass du dich neu erfindest, aber trotzdem halt die Trademarks behältst halt. Ja.
Ja, schön gesagt, schön gesagt. Was ist denn der schlechteste Song, den du hier geschrieben hast?
Ich weiß meine schon.
Der schlechteste Song ist sicher einfach für Carrie. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Du bist schlecht in meinem eigenen Zeug.
Okay, was ist der beste Song, den ihr geschrieben
habt? Oh, das ist ja noch schlimmer. Also, wenn es nach den Leuten geht, dann ist Get the Fuck Up and Jump Around.
Okay, und wenn es nach dir geht?
Nach mir geht. Hunter of Dreams von der Fake, da finde ich sehr geil.
Okay. Die schlechteste Song, du weißt schon.
Ja, Devil Soldiers for the Sentence of Death. weil den haben wir noch so bei mir im Keller geschrieben, zwischen den Wiefässern. Und wir haben noch einen Song gebraucht für die Mini-LP und dann haben wir einfach so. Und dann, aber eigentlich hat der Song den ersten Blastbeat. Ja? Tommy spielt tatsächlich so so ganz komische Blastbeat. Aber ich finde den Song grausam. Immer wieder mal Song.
Hat er da live gespielt?
Nee, eben nie. Und es gibt immer wieder Leute, die wenn den hören, ja, spielt Devil Soul.
The Carrie and Evil is There.
Evil is There, Evil is Anywhere.
Das ist der beste Song, den du jetzt geschrieben hast. Evil.
Ja, genau.
Das ist irgendwie am Sonntag, ich höre ab und Violent Forces Radio, das ist irgendein Army.
Dann kam der Song, oder?
Das ist voll Evil is There am Sonntagnachmittag. Ich liege mit meiner Freundin auf dem Sofa und dann läuft Evil is There. Ich so,
das ist das. Das ist der beste Song, den du je geschrieben hast.
Evil.
Und nach 40 Jahren, wenn er am Radio läuft.
Es läuft ein anderes.
Hast du einen besten Song? oder mega stolz
drauf. Best Elevation.
Also, nee, Nails of the Cross, glaube ich, weil den habe ich in Zypern am Strand habe ich die Grundidee gehabt, weil durch eine am Strand umkippt und gestorben vor mir irgendwie. Und vorher kam so kalter Wind, oder? Und ich so angefangen Text schreiben so und so, oh, kalter Wind, the cold wind. Und dann kippt der Typ um auf das. Ich so, boah, was geht ab? Einen reanimiert shit vor mir. Und ja, und dann habe ich dann sofort das Riff im Kopf gehabt und dann hab dann irgendwie im Urlaub so Teil vom Riff und Teil den ganzen Text geschrieben.
Ja.
Und das ist so einer von den Live-Hits heutzutage. Ja,
krass.
Aber wie er entstanden ist, war ganz komisch halt. Ne? Dass so ein Mensch gestorben ist für mich am Strand. Ich habe es aber nie gesehen. Es war zum ersten Mal, dass jemand stirbt halt. Und da habe ich dann halt auch so wieder Gott in Frage gestellt mit dem Song halt und so. Ne?
Ja.
Und der ist aber live so, ist so ein Live-Song, wo die Leute immer mitsingen und wo einfach hängen bleibt. Und ich glaube, das ist so
das ist einfach wichtig für dich, der Song.
Ja, also wichtig ist halt, wenn du einen Song spielst, der live nicht ankommt, dann spielst du ihn irgendwann nicht mehr.
Ja.
Haben wir auch schon gehabt halt. Ja.
Ist denn live oder Studio? Wenn wir gerade schon bei live sind. Was ist
besser?
Ja.
Live.
Ja.
Obwohl ich ein Studio habe, oder live.
Oh, ich finde aber so den Entstehungsprozess von einer Platte und so die erstmal Gänsehut haben, also der erste Mix hört und so, finde ich auch schon, ist schon geil ist halt. Schon, auch, ja. Aber live ist natürlich die Essenz halt. Ja. Also wenn man sich entscheiden muss, ist live wahrscheinlich immer bei jedem Musiker besser. Weil du kriegst halt viel zurück und Adrenalin und für mich finde ich auch das Reise geil, halt, dass man rumkommt und so. Ne? Deswegen ist Live-Show schon halt einfach auch, das hat man auch in Covid gemerkt, wo wir zwei Jahre fast nicht gespielt haben. Das war schlimm halt, ja.
Und Festivals oder Clubshows?
Schwer.
Beides geil. Also jetzt rein von der Energie, vom Energielevel her, Clubshows. Vom Feeling, es ist schon geil, wenn man ein riesen Festival auf dem Meer von Leuten siehst und die gehen ab.
Schwierig. Am Festival, was viele nicht merken, halt, wie Leute weg sind. Das sind irgendwie nur Ameisen halt. Wenn du vor 100.000 Nasen spielst, sind es nur so Ameisen, weil die Fotograbe ist schon mal 30 Meter oder so, 50 Meter, ja. Und Das ist sehr anonym dann auch. Und im Club hast du halt den Fan direkt vor der Nase. Der Fan aufs Griffbrett drauflenkt. Ja. Also heißt, die Energie im Club ist halt schon geil halt. Ja. Auf jeden Fall.
Vor allem früher in den 90ern, wo es so richtig abgegangen ist und die Leute auf.
Aber wir waren gerade in Griechenland. Ey. Es war,
ja, okay. Also in Südamerika, da muss man Dorf tun.
Stage-Diving? Immer.
Ja, logisch, klar. Ja. Ja. Ja.
Hey, und bei dir Südamerika oder USA oder Europa?
Beste Kontinent ist auf jeden Fall Lateinamerika. Also ab Mexiko runter gibt es einige, also Chile, Brasilien, ja. Kolumbien, Mexiko. Okay. Gibt es einige Länder, die wirklich unglaublich abgehen halt. Ja.
Okay. Okay.
Also über die Jahre immer wieder mit unter die, denkst du mal, das beste Konzert deines Lebens und dann kommst du da runter und dann ja. Wir haben jetzt gerade das Video aufgenommen auch für eine neue Single, für Destruction in Brasilien. Das war auch ein mega Highlight. Auch.
Das
war auch,
ja, das habe ich gesehen, da haben wir etwas postet, gell?
Ja. Hammer, ja. Ja, das war auch eine super Stimmung.
Ja, ja.
Und wenn ihr so einen neuen Song spielt und dann haben die Leute diese Phrase, We are Destruction, singen soll halt und ich habe das so schnell gemacht und so schnell aufgenommen und nach dem Konzert immer noch We Are Destruction und das geil. Macht was mit dir, wenn die Fans das so singen, so ehrlich halt auch, ja. Und dann waren wir in der Türkei neulich und vor der Show in Istanbul haben die Leute dann We Are Destruction geschrien halt. Und dann habe ich Gänsehaut, so, also, oh fuck,
ja.
Das ist dann schon geil.
Hey, und nach dem Konzert Selfie oder Autogramm geben?
Zusammenraum.
Okay, also die Frage stelle ich mir.
Ich habe Roadies. Ich habe Roadies, ja.
Komm, keine Roadies.
Nein, aber du hast ja das auch. Also weißt du, heutzutage ist es wirklich so, Handy in der Fresse. Also findest du es cooler, irgendwie noch immer für Vinyl unterschreiben? Oder?
Also ich kann, wenn ich kann, immer raus und gebe Autogramme. Ja. Es muss sich halt so ein bisschen im Rahmen sein, dass man es auch. Dass es sicher ist auch, weil in gewissen Ländern, die überrennen dich dann halt und ziehen da an der Hohe und drehen durch. Das heißt, ich mache es dann so, dass ein Veranstalter sagt, okay, wie viel stehen noch draußen, wie viel war da noch mit Vinyls und dann hole ich sie rein und dann gehe ich in die Halle und unterschreibe die Vinyls noch und so. Ja. Und in gewissen Ländern ist es abends so verrückt, dass da halt dann, das ist nicht gut, dann komme ich ans Auto raus in Südamerika. Man stehen ja immer noch 200 Fans vor der Halle und schüttelt dann am Auto rum halt und dann muss ich lieber ins Auto und schnell weg, weil es gibt dann so
ein... Weißt du, in Chile?
Brutal, ja.
Die alle gestürmt haben.
Ja, ja.
Scheiße. Okay.
Fenster irgendwo auf dem Geld damals, oder?
Ja, ja, ja. Da sind ja irgendwie, ich glaube, 700 Leute mehr als Platz gehabt und die haben trotzdem auf die Halle gestürmt und dann kommen wir aus dem Hotel und überall Bullen. Was ist passiert? Ja, sie haben die Halle gestürmt. Ja, und jetzt? Ja, ich muss spielen. Sonst rammen die den Laden auseinander. Mit Polizei ist gerade rein. Jesus Gott.
Hey, und nach dem Konzert Party oder Hotel?
Ja, schon ein bisschen Party. Aber ich komme darauf an, ob ich noch fahren oder nicht. Also,
ja,
du musst eh fragen.
Ja, also ich bin dann oft mal auch froh. Ich habe so ein Ritual mittlerweile. Ich habe so Akupressurmatte. Da haben wir so kleine Nägel drauf. Halt, ne? Und dann lege ich mich nach.
Habe ich auch. Das ist
ja,
super geil.
Das ist geil. Nach der Show.
Wegen dir habe ich das. Du hast mir gesagt, ich mach das. Genau.
Ja, siehst du? 20 Minuten nach der Show ist so mittlerweile so ein Ritual. Da freue ich mich dann auch schon drauf, weil entspannt sich der ganze Rucke. Und, aber ich trinke auch gerne mal mit den Jungs noch ein Gläschen Wein oder Sekt oder irgendwas nach der Show. Je nachdem. Aber Schlaf ist halt ultimativ wichtig auch. Also, ich kann dann schon. Auch ins Bett, wenn ich weiß, ich habe morgens um 5 Uhr Flieger, dann versuche ich auch mindestens 2-3 Stunden zu schlafen. Weil, also, für die Stimme halt.
Ja, also keine apokalyptischen Abstürze mehr.
Ja, die Zeiten sind vorbei. Also wenn in der Band der eine oder andere, der immer schon mal gerne mal abstürzt, aber ich bin da schon ein bisschen älter und weiser.
Okay.
Und ja, einfach auch, weil du hast jeden Tag Party, wenn du willst halt. Ja.
Also wie muss ich mir denn vorstellen, dass mir schafft der noch? Oder kannst du leben von der Musik?
Ich lebe von der Musik,
okay.
Ja.
Und du?
Ja, man lebt vom Studio im Prinzip. Ja.
Aber eigentlich auch von der Musik? Aber
ja, stimmt. Okay. Aber es ist mal so, mal so. Also es muss,
geht dann immer so, mal so ist normal im Musikbusiness halt.
Ja, aber es gibt dann schon so Phasen, wenn dann mal nicht so viel läuft im Studio, aber die Fixkosten hast du ja gleich jeden Monat, dann kommst du ins Minus und denkst, jetzt wird es vielleicht mal Zeit, Job zu suchen und so. Und das ist jetzt die letzten paar Jahre immer schlimm. Also seit Covid eigentlich
geht es immer mehr in die Richtung, dass wahrscheinlich nicht der Rest von meinem Leben nur noch von der Musik kann leben. Also von Musik machen kann ich sowieso nicht leben, das kannst du gerade
vergessen. Aber bei euch beiden ist ja quasi Musik der Hauptbestandteil vom Leben. Du kannst davon leben, hast tolle Touren, du produzierst Bands, hast Bands. Von dem her, also nicht irgendwie, du bist nicht als Bäcker unterwegs, nicht mal als Pizza-Bäcker.
Ich denke das oft.
Haben wir mal gehabt.
Ich denke das oft. Ich denke oft darüber nach, sage, hey, Wahnsinn, wenn ich zurückschaue aufs Leben, Privileg halt, ja, dass man so lange Musik machen kann und halt mit auch mit der Musik Lebensunterhalt bestritten kann. Gleich haben wir ein paar Jahre meinen eigenen Laden gehabt und haben meine Ausbildung gemacht und alles, aber am Ende kommt es halt doch. Also es ist halt schon ein wahnsinniges Privileg halt.
So lange Musik wie lange machst du es noch?
Ja, mich haben immer alle gefragt, während ich Musik gemacht habe, so in den ersten Jahren auch schon, ja, du bist Musiker, was verdienst du Geld? Oder du bist Musiker, du bist Musiker, was machst du später mal halt? Und sogar bei Nuclear Blast war damals, Anfang 2000, hat einer von deinen Nuclear Blast hat zu mir gesagt, ja, du bist jetzt auch schon irgendwie bald 50, was machst du denn jetzt dann nach der Band? Und so. Nach der Band? Was ist nach der Band? Frag du mal Mick Jagger, was er nach der Band macht. Ja? Also für mich gibt es keine nach der Band, sondern ich hoffe, dass ich das so lange machen kann, wie geht. Okay. Und macht mir immer noch Spaß. Und ich denke, wir werden halt jetzt zeigen, wie lange das dauert mit Thrash Metal, weil das ist halt schon nochmal herausfordernd. Ja, also als Heavy Metal Band ist schon anstrengend, aber als Thrasher.
Aber schon eher growing. Also weißt du, wir kommen ja neue Fans dazu.
Nein, nee, aber weißt du, physisch...
Ah, vom Energielevel, ja.
Du musst den Energielevel halten, die Stimme halten.
Okay.
Deswegen versuche ich zu investieren in meinen Körper, halt, dass ich das durchhalte.
Immerhin müssen wir keine Arien singen in der Musik.
Ja, schau mal, hier die Dingens hier, die berühmte italienische Diva, die hat sich damals, man weiß es nicht genau, das Leben genommen und weil sie ihre Stimme verloren hat.
Wie hieß sie? Amanda Gallas.
Genau.
Nicht
Callas. Die andere, die heißt so ähnlich. Wie heißt sie? Maria Callas. Maria Callas, genau. Die Stimme verloren und dann war sie plötzlich tot. Ja. Also keiner weiß genau, ob sie gestorben ist.
Also wir machen noch eine Abschlussrunde. Und zwar jetzt machen wir nur noch Ja oder Nein. Oder sagst du mal freien Namen. Metallica oder Slayer?
Oh. Das kann ich nicht
Metallica
entscheiden.
Slayer. Slayer. Kiss oder AC/DC?
Kiss.
Moment, Kiss oder AC/DC? Natürlich AC/DC.
Gut, also wenn er mal den Motorhead.
Oh, Motorhead.
Okay, Black Metal oder Speed Metal?
Speed Metal.
Speed Metal, welche Frage?
Grunge oder New Metal?
Grunge, ja logisch.
New Metal. Okay.
Nein!
Ja. Okay, so Motley Crue oder Rat?
Mötley Crüe natürlich.
Ah, ihr seid so loser.
Hey, der Martini, geiler Gitarrist.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Crosby ist halt grausam.
Sabbath mit Ozzy oder mit Dio?
Dio. Ozzy. Oh. Nee, Dio. Okay. Ich bin kein, also Black Sabbath. Die Gillen habe ich verkauft damals.
Oh, ohne Scheiß. So gut.
Ja? Ja, so im Nachhinein vielleicht, ja.
Ja, ja. Ja.
Silikon oder Naturbusen, und dann bin ich fertig.
Oh, natürlich Natur. Also Silikon sieht toll aus, aber fühlt sich nicht gut an.
Und eigentlich würde da jetzt meine Liste anfangen von ganz vielen Fragen, aber die mache ich nicht. Super gewesen mit euch.
Und herzlichen Dank, dass ihr da angekommen seid.
Gerne. Ja, macht Spaß. Das ist schon mal, weil ein anderes Interview ist cool. Ja, macht Spaß. Ja.
Super.
Und ich habe jetzt gerade jeden Tag, sag mal was zur neuen Platte gehört.
Naja. Ah, das können wir auch noch machen. Ah! Hey, merci vielmals euch. Super gesehen.
Ja, super.
Ja, und das war es also gewesen, der dritte Teil von der Jubiläumsfolge mit dem Schmier, mit dem VO. Es war super cool gewesen mit denen beiden. Es war auch cool gewesen, dass ich mal ein Video mache. Ich glaube, das werden wir das ein oder andere Mal sicher noch wiederholen. Hey, ansonsten, wie gesagt, gebt uns Feedback, schreibt uns, labert uns an, wenn ihr uns ein Konzert seht, wie immer. Nerdcast, der Swiss Metal Podcast. Es ist super geil, das zu machen. Wir freuen uns auf noch ganz viel mehr. Habt's gut, bleibt gesund, bleibt rockig. Ciao zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.